Ich bin der Stefan und Vater einer vierjährigen Tochter, die heißt Toni.
Ich bin der Florian und der Vater einer vierjährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Willkommen beim Vaterkater, unserem Podcast über das Glück und Scheitern als Vater. Ich bin der Stefan. Mir gegenüber sitzt der Florian.
Hallo Stefan, servus.
Florian, schön dich zu sehen. Draußen regnet es, die Stimmung ist ein bisschen betrübt.
Ja, ein bisschen grau und bewölkt. Ja.
Wie geht's dir?
Ja, ich glaube, so ein Standardsatz, ein bisschen müde, aber in Angesicht dessen, was gerade bei mir alles ansteht, so im Hintergrund, bin ich, ja, dann sollte das auch erlaubt sein. Wie schaut es bei dir aus?
Du, mir geht's ähnlich. Ich bin auch müde und alles Mögliche zugleich. Einerseits ganz konkret, weil die Toni heute in der Nacht um 3 oder 4 mit Ohrenschmerzen aufgewacht ist und dann nicht mehr wirklich einschlafen wollte und dann heute in der Früh zum Osterfest in den Kindergarten musste, nämlich spätestens um 8 Uhr und dann keine Haube aufsetzen wollte und dann war nur ein Handschuh da und ich musste, hat gesagt, dann musst du jetzt in den Kindergarten gehen, den zweiten Handschuh holen, weil der ist anscheinend dort und dann wiederkommen, hat gesagt, wir müssen jetzt los und das hat alles ein bisschen länger gedauert und dann sind wir aber noch rechtzeitig zum Osterfest im Kindergarten und zumindest eine Sache, wo man denkt, das hat jetzt funktioniert, wir haben es geschafft, move on.
Ist lustig, dass ich kann nur bei den Handschuhen andocken, weil die waren bei uns auch ein Thema, sie wollte nämlich keine, sie glaubt nämlich nie, dass das Wetter schlechter ist oder dass kühl ist, weil sie will immer ohne Jacke, ohne so wenig wie möglich, also keinen Pulli, keine Weste, gar nichts. Dann hat man alles Mühe und Not beieinander, aber Handschuhe hat keine und dann ist draußen draufgekommen mit dem Regenschirm in der Hand, dass doch kalt ist. Aber sie hat dann selbst einen Weg gefunden, die Weste zu Handschuhen umzufunktionieren und diesen kühlen Regenschirmhalter zu halten. Was ist das Regenschirmhalter, Herr Journalist?
Regenschirmhalter.
Griff.
Der Griff, ja, Halter, der Regenschirm.
Stecken, Regenschirm, Stange.
Ja, der Regenschirm. Ja.
Du weißt schon, das muss ich festhalten, wenn er aufgespannt ist.
Ich weiß schon. Hat das unten so eine Rundung, der Griff, oder ist es einfach straight gerade runter?
Ja, hat eine Rundung gehabt,
ja, diesmal. Okay. Ja, na so und sonst, ich fühle mich schon komisch so in den letzten 2 Wochen, weil ich ja sonst, versuche auszublenden, was in der Welt so passiert, aber ich merke schon so, wann ist das losgegangen im Iran, der Irankrieg vor 2-3 Wochen,
wo ich gedacht habe, okay, du warst im Urlaub in der Nähe.
Ja, stimmt, vor einem Monat, schon einen Monat, dann das, und ich versuche schon, ich lese schon Nachrichten regelmäßig, aber denke mir immer, okay, ich versuche mich jetzt irgendwie auf meinen Alltag zu konzentrieren, dann diese ganzen weltpolitischen Dinge und dann jetzt die letzten 1-2 Wochen in Österreich und in Deutschland die sexualisierte Gewalt und Debatte über, wie können wir das ändern, wie geht man damit um, was für Strukturen leben wir eigentlich, dass das möglich ist. Und ich fühle mich dann manchmal schon ein bisschen überfordert auch und habe so die Tendenz, mich ein bisschen zurückzuziehen, obwohl ich weiß, dass das nicht der richtige Zugang ist, nämlich wir machen unseren Podcast auch, weil wir 2 Töchter haben und wollen, dass die in einer Welt aufwachsen, wo sie das machen können, was sie wollen, ohne dass sie mit irgendeinem Bullshit herumschlagen müssen. Und denke mal, ja, irgendwie echt deprimierend.
Also du redest jetzt klipp und klar von der Angst, Töchter in die Welt zu schicken, in Anbetracht dessen, was gerade passiert und was jetzt alles in den Medien besprochen wird, Missbrauchsgeschichten von bis, also sei es jetzt mit AI oder generiert oder mit Epstein, also du redest dann da auch von der Angst, eine Tochter in die Welt zu schicken, oder?
Ja,
die Angst kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, dass man selbst als Bursch zwar aufgewachsen ist, aber halt trotzdem dann hat es einen ganz verstärkten Blick gerade gekriegt, dass man da seine Tochter in die Welt schickt und dann halt als Vater dann schon halt mit Ängsten konfrontiert ist, nicht immer beschützend zu sein, Beschützer sein zu können oder halt eben auch diese ausgeliefert zu sein.
Ja, und ich meine, das geht, diese ganzen Sachen, die da in den letzten ein, zwei Wochen da publik geworden sind, sind immer Männer, ja, in dem Fall, und ich bin auch ein Mann. Das sind die Strukturen, in denen wir leben, in denen bin ich auch aufgewachsen, die sind in gewisser Weise dann auch in mir, ja, und die, so funktioniert die Welt nach wie vor, und meine Tochter lebt auch in dieser Welt, und da denke ich mir, wird sie das in Zukunft hoffentlich bald ändern, wie wird das für sie sein und was kann ich machen, was können wir als Männer, als Väter dazu beitragen, dass sie sich mit so einem Scheiß nicht herumschlagen muss.
Ja, ich meine, was denn das Vater vielleicht, das Vorbild, ich meine, was ich halt bemerke bei mir, dass ich halt sicher zum Flüsterer werde bei meiner Tochter, eben wenn man die Männerwelt aus der Männerperspektive kennt, kann man ja seiner Tochter dann ja viel mitgeben, aber halt dann diese Extremen, die da draußen passieren, ich glaube, auf das kannst du Kind nicht vorbereiten, außer dass du ihm halt mitgibst, im richtigen Moment Nein oder Stopp oder irgendwas zu sagen, aber wenn dann halt digital über dich sexualisierte Gewaltvideos oder was auch immer generiert werden können, ich meine, es ist halt Täter unbekannt und am Schluss stellt sich heraus, es war dann doch dein Partner, also halt ein bisschen fühlt sich so grau und aussichtslos wie der Tag heute an. Und gleichzeitig möchte ich halt auch den Sonnenschein, der sie halt ist und meine Tochter halt immer aufrecht halten. Aber man merkt dann halt schon oft, also vor allem ein Kind beschützen zu können.
Ja, und ich meine, das geht halt dann auch, natürlich kannst du das als Vater und als Familie, aber geht halt schon um gewisse Strukturen und Patriarchat und Hierarchien und Macht. Ich meine, da geht es ja oft immer um Macht. Bei vielen, bei sexualisierter Gewalt, bei Gewalt allgemein, ja, und das fängt ja oft schon echt im Kleinen an, also vom Arbeitsumfeld, ja, von der Familie. Und man denkt, okay, wann sag ich was? Ich habe mir das selber die Frage gestellt, ja. Und ich habe auch in der Vergangenheit gab Situationen, unterschiedlich, ja, wenn jemand irgendwie einen depperten Witz gemacht hat oder sich einfach ungut verhalten hat, jetzt nicht einmal jetzt nur so sexualisiert, sondern einfach irgendwie einfach deppert war, ja, dass ich manchmal irgendwie nichts sage oder vielleicht auch gerade nicht die Energie habe und nachher denke, hey Stefan, wie verhaltest du dich manchmal, wenn einfach Sachen passieren, die nicht okay sind, und hey, einstehen und sagen, was ist okay und was nicht. Ja, das ist auch ein Beitrag dazu, dass meine Tochter dann das auch sieht und lernt und dann später in einer Welt aufwächst, wo ja klar ist, die Sachen gehen nicht und das sind auch wieder ausgesprochen und so. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, das fängt ja oft schon echt bei so ganz normalen Alltagssituationen oder so an.
Einen blöden Witz am Tisch oder wie?
Ja, ja, in der Arbeit, ja, irgendjemand, du bist irgendwie der junge Mitarbeiter, wer erlebt irgendwelche Redaktionssitzungen und dann kommt irgendwie so diese Hierarchien auch, dann sagt der Chef oder irgendwas und dann sagt man, ja, schon wieder ein bisschen so gelächelt und danach denke ich mir, das war ich, also so der Umgang war nicht okay. Es muss jetzt nicht einmal nur ein Witz sein,
der Umgang miteinander ist nicht okay. Sollst, ja? Sagst du deinem Chef dann, meinst du das jetzt
ja, konkreter, musst du schon werden, Chef? Ja, sexistisch oder einfach auch nur der Umgang miteinander. Hast du gesagt, hey, das war wirklich, wenn du nochmal mit so einer Geschichte kommst, dann kannst du dich schleichen oder irgend sowas. Einfach so der Umgang mit Leuten, ja, und dass man sagt, hey, so wollen wir nicht, dass wir hier miteinander umgehen, ja, solche Sachen, oder das ist nicht in Ordnung, ja, so.
Aber es ist dann trotzdem schwierig, also wie sagst du jetzt, bist du Angestellter und hast den Chef und so, und wann machst du den Mund auf und so und riskierst deinen Job, und gleichzeitig in der ganzen Diskussion ist ja der Satz gefallen, kein Täter soll sich sicher fühlen, und das ist etwas, wo ich total dahinter stehe und es total unterschreibe und total verfechte, aber das ist bei diesen großen, schweren Themen, eben von Epstein bis dann einfach so klar, zumindest durch den Medien, aber im Kleinen, wo du gerade erzählst, das kleine Beispiel beim Café im Büro, wo der höhergestellte Mitarbeiter oder der Chef halt mit einem blöden Witz kommt und du dir halt nichts sagen traust, Ja,
da fängt es eigentlich schon an, oder?
Da fängt es an, aber da wird wo Mut verlangt. Aber da kann man sich dann vorstellen, wie schwer das ist, wenn du das jetzt noch höher deklinierst, das, wie mutig das dann Leute wirklich sind, die da dann wirklich aufstehen und sagen, bei ganz Augen, also halt eben Regierungsmitglieder oder Königsfamilienmenschen ankreiden. Also wie sich die fühlen müssen, mit was für einer Angst, dass die ausgestattet sein müssen, da aktiv zu werden. Wenn man sich jetzt denkt, na, es ist schon blöd zu sagen, der Chef hat einen blöden sexistischen Witz gemacht. Jetzt müsste ich die sagen, ist eigentlich ein Scheiß, was du gesagt hast.
Ja, und da muss man echt, also Atmosphäre oder Struktur schaffen. Ich meine, was sagst du, hat mutig, so die Colleen Fernandez, die dann über Jahre versucht hat, das zum Thema zu machen, was da passiert und es offensichtlich nicht ernst genommen wurde. Ja, weil man eh das Gefühl hat, ich werde nicht gehört oder es wird nicht ernst genommen oder so ein bisschen bagatellisiert und dass das von der Struktur oder von der Stimmung eben gar nicht keinen so großen Mut brauchen müsste, um zu sagen, hey, das ist nicht okay. Ja, also bei so normalen Alltagsgesprächen oder in anderen Sachen. Ja, eben, das ist so ein bisschen so, die Scham sozusagen muss irgendwie die
Seitenwechsel.
Die Seitenwechsel finde ich schon, dass das sozusagen eben, sag mir, mutig, und es ist wahnsinnig mutig, wirklich. Ja. Und weil halt weil das Gegenteil halt die Realität ist. Ja, und dann jemand, der betroffen ist, den Mut braucht, anstatt dass es umgekehrt ist. Ja.
Bei den großen Geschichten, da habe ich halt das Gefühl, dass man, da wirkt so eindeutig, schuldig, aber eben so im Kleinen. Und ich glaube aber, dass dort viel begonnen werden muss, damit es dann halt wirklich diese Breite kriegt. Weil eben, wir reden ja von der Frage, was kann man tun? Also Mann mit du und ich als Mann, um die Situation zu verbessern.
Und ja, ich meine, unsere Töchter sind jetzt 4. Ja, ich meine, ich habe das Gefühl, es fängt jetzt schon ein bisschen so im Kindergarten an, dann, die so auch so, wie gehen Buben mit gewissen Sachen um und schon so Mädchen an und diese Aufteilung und sobald sie in die Schule kommen und dann Teenagerinnen werden. Ja, also ich wünsche mir echt, und das ist jetzt bald 30 Jahre her, als ich aufgewachsen bin und ein Teenager bin, ja, und ich denke mir jetzt, ich habe mir schon gedacht, dass, wenn ich so zurückblicke, dass die Welt eine andere sein wird und eine bessere und schaut jetzt nicht so aus.
Ja, ja, also das Anti-Beispiel vorzuleben, ich glaube, da sind wir ziemlich stark dran. Stefan, traust du nichts, nur das hört mein Mikrofon nicht.
Du meinst das Anti-Beispiel, dass wir versuchen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen, sozusagen.
Nennen wir die Vergangenheit unserer Väter. Also pauschalisieren wir es. Also ich glaube, dass wir dann trotzdem die Folgegeneration sind, die trotzdem was anderes vorleben wollen, also kein Patriarchat erschaffen wollen oder auch in keinem Patriarchat leben wollen. Also ich will, dass meine Freundin genauso erfolgreich ist und genauso verdient wie ich und da bin ich auch dahinter, aber es ist halt auf so viel weiteren Ebenen, wo man sich halt noch auf die Füße stellen muss. Und ich habe halt oft das Gefühl, nicht wirklich klar zu wissen, wie viel mehr muss ich noch tun? Oder tue ich eh genug? Oder muss man sich jetzt noch extra positionieren? Weil ich glaube, das tun wir jetzt gerade, Stefan. Oder ich glaube, wir positionieren uns gerade so. Und das habe ich, glaube ich, gemeint als Anti-Beispiel zu dem, was das Patriarchat unser Väter, glaube ich, repräsentiert hat.
Ja, aber weil du jetzt die Arbeit angesprochen hast, du wirst natürlich, dass du und deine Partnerin beide gleich erfolgreich sind, die beiden Möglichkeiten, beide die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben und gleich behandelt wird. Ihr seid ja beide im gleichen Business unterwegs, ihr seid ja beide selbstständige Künstler, Künstlerinnen und ihr arbeitet ja noch zusammen im gleichen Atelier. Wie ist denn das eigentlich so für euch?
Irgendwann war da mal ein Journalist bei mir und der mit dem habe ich gesprochen und dann kam meine Freundin und also die ist später nachgekommen und dann ging sie durch ihre Tür und der Journalist hat nur angemerkt, ah, so nah seid ihr euch arbeitstechnisch. Der Journalist, glaube ich, warst du. Weil es ging, glaube ich, um eine Vorbereitung über das Konfliktthema in unserem Podcast, also Konfliktthemen in Beziehungen im Podcast und es ging da auch sehr darum, wie nah, dass man sich halt in der Arbeit oder im Privaten mit dem Kind sowieso und dann halt noch in der Arbeit und dann diese dünne Membran von einer Tür, dass das auch noch Tür an Tür ist, das war so die Erkenntnis in deinen Augen und in deinem Ausdruck. Das war für mich also auch so eine Illustration von dem, dass mir das vielleicht auch gar nicht so bewusst war.
Na, das ja. ist mir sofort, das war das Erste, was ich gemerkt habe, ich komme da rein in euer Atelier, also eine Wohnung, die zum Atelier funktioniert, zwei größere Räume.
Die Tür
und
Tür.
Du bist in einem und die Katrin, der Partnerin, ist im anderen.
Ja.
Und denkt man, okay, das heißt, die verbringt jetzt so auch den ganzen Tag miteinander. Das war so, puh, habe ich mir gedacht, ist sicher, ja, also.
Es ist definitiv nicht leicht, sich permanent so nah zu sein. Aber auch wir entwickeln permanent Strategien oder arbeiten an unseren Strategien, weil in Beton gießen kann man leider nichts in dem ganzen Bereich, weil nichts starr ist und fixierbar in der bildenden Kunst. Aber ja, wir müssen da schon drauf schauen, dass wir uns nicht zu nahe kommen und wir müssen im Kleinen immer wieder für Trennungen sorgen, ohne das jetzt wirklich so als ganz dramatisch als getrennt, sondern aber halt, wir müssen uns wirklich räumlich trennen, weil sonst kommt es zu viel und was bei einem zu viel rauskommt, ist meistens nichts Gutes. Also.
Ja, ich meine, zusammen wohnen und zusammen arbeiten und das jetzt auch zusammen arbeiten in einem so freiberuflichen Umfeld wie ihr, wo ihr die einzigen beiden seid, das ist genau, das ist mir dort ja aufgefallen, ihr seid ja die einzigen zwei, die eure Strukturen schaffen. Ja, also das ja, ihr müsst euch ja da auch besprechen und so Sachen, es ist ja nicht so, dass das dann irgendjemand diese Firma oder so, sondern ihr zwar schafft euch ja nur dort eure eigenen Strukturen, müsst dort auch regelmäßig verhandeln und so.
Nee, für uns selber nennen wir uns ja eh schon Lang Weidhofer Lang Productions, weil dass es eine Firma wird, das merkst du recht schnell, speziell ab Kind war es einfach so eindeutig, jetzt eben, du musst eben diese Vorbereitungen treffen. Dass diese Arbeitstrennungen, Teilungen am Anfang stark bedingt durch ein Kind, dass du halt ausmachst, wer wann arbeitet. Aber da ist mir dann das erste Mal halt schon aufgefallen, wo man halt wirklich aktiv dran ist, für diese Gleichberechtigung zu sorgen. Zu mir war es total wichtig, dass meine Frau in der Schwangerschaft und speziell danach, dass sie halt schon wirklich so viel ich konnte, Wege freiräume, dass sie halt im 7. Monat ihr Diplom auf der Angewandten machen konnte. Also ich habe aus meinem Leben, weil ich halt wollte, dass meine Freundin auch eine coole Künstlerin ist, die super geile Sachen macht und dann muss man halt manchmal auch freiräumen. Das ist jetzt, glaube ich, das, wo ich sage, wo man sich dann wieder so als Held hinstellt und eigentlich ist es dann trotzdem der andere, der arbeiten muss, du gibst dir nur den Freiraum und da war sie halt nie, ist man eigentlich schon schuldig oder ist man Held? Weißt du, ob das jetzt verständlich ist? Ich lasse jetzt auch wieder in
Doch,
der...
ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst.
In der verwirrten Ich-Ecke stehen. Aber ja, das war mir halt, es ist mir auch weiterhin total wichtig, dass ich nicht mir mehr raushole aus dem Ganzen, dass ich als Mann weiterkomme als sie, dass da, glaube ich, bin ich wirklich ganz bewusst dran. Und aber trotzdem gibt's immer wieder Streitereien, weil das ist ja auch keine klare Grenze. Wir haben trotzdem Uhrzeitenstreit. Also wer holt die Kleine vom Kindergarten, wer darf länger im Atelier bleiben? Nicht uninteressanter Aspekt, den jeder irgendeiner Form kennt. Und jetzt, wenn wir gerade bei jeder sind, wie ist denn das bei euch eigentlich? Oder bei dir, du bist ja Journalist, bei dir, du hast wahrscheinlich eine ähnliche Tagesstruktur und ein bisschen ist es dann doch ganz anders, oder?
Ja, also ich komme dann auch, bringe die Toni in der Früh in meinen Kindergarten, der ist 5 Minuten von unserer gemeinsamen Wohnung entfernt, dann gehe ich da ins Büro, das ist dann nochmal 5 Minuten entfernt, sprich, das ist ja alles relativ nah, das ist echt sehr angenehm. Mhm. Und dann fange ich meistens an, zu 9, mir anzuschauen, was heute überhaupt so los ist. Irgendwie Geschichten zu schreiben, Leute anzurufen, Interviews zu vereinbaren, irgendwelche Recherchesachen zu machen. Und in letzter Zeit, jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr unterwegs, weil jetzt habe ich auch so eine größere Geschichte über Fußball und Nationalismus in Bosnien.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was schreibst denn du eigentlich das so?
Ja, das frage ich mich manchmal auch.
Aber jetzt mach weiter, du bist jetzt in Bosnien, das war jetzt...
Ja, das ist, bin ich mit einem Kollegen und einem Fotografen 3-mal insgesamt in Bosnien, nämlich einmal in Banja Luka, das ist sozusagen die unter Anführungsstrichen Hauptstadt des serbischen Teiles. Dann nächste Woche fliegen wir nach Sarajevo und dann noch einmal nach Mostar, wo sehr viele Kroaten, Kroatinnen wohnen und schauen uns dort jemals ein Fußballspiel an. Und anhand des Fußballs in Bosnien kann man eigentlich sehr gut so den Zustand des Landes irgendwie so nachvollziehen. Ja, weil wenn die Vereine gegeneinander spielen, die Kriegsvergangenheit und noch immer diese ethnische Aufteilung des Landes, die da widerspiegelt und dann wirklich, was mich schon teilweise überrascht hat, letztens, als wir in Banja Luka waren, wo für mich ja klar ist, verurteilte Kriegsverbrecher wie Ratko Mladic, ja, so einer der bekanntesten, dort nur abgefeiert wird, im Stadion mit Sprüchen und Graffitis und wer der halt steht für die sozusagen serbische Community da mit der Kriegsvergangenheit und
der Held für den einen, der Kriegsverbrecher für den anderen.
Genau, ja. Genau so ist es, ja. Und da haben wir mit Fans und Fußballspielern geredet und ja, genau so, habe genau diese Frage gestellt. Was hat es denn mit den Graffitis auf sich gesagt? Ja, der war eh sehr vorsichtig am Anfang, gesagt, ja, für manche ist er Kriegsverbrecher, für manche nicht und so. Und das ist so die Geschichte, die wir da jetzt gemeinsam machen. Ja, solche Sachen. Und das ist echt spannend. Ja? Also so Sport und Gesellschaft und Politik, das mache ich ganz gerne.
Interessanter Querschnitt, den du da erhältst. Also im Fußball ist ja alles so recht direkt. Also es wird geschossen, es wird gefeiert und es wird gejubelt und geweint. Und anscheinend dürfte die Sozialstruktur dahinter sich ähnlich klar abwickeln. Ich meine, es sind zwar sehr harte Beispiele, wenn du jetzt sagst, mit Graffitis an der Stadionmauer von eigentlich gesuchten und verurteilten Kriegsverbrechern.
So ist es, ja. Genau, nicht nur an der Stadionmauer, auch im Stadion. Also die rufen sozusagen, so feiern den ab im Stadion. Ne? Ja. Und jetzt nicht nur in Banja Luka, sozusagen im serbischen Teil, sondern auch im kroatischen Teil und auch in Sarajevo teilweise. Also das ist dann, da kommt der Fußball, weil er halt so öffentlich ist und weil da Leute zusammenkommen und weil es in gewisser Weise schon ein bisschen so geschützter Raum ist, ja, so die Gruppe, kommen diese Sachen dort halt einfach sehr an die Oberfläche und werden teilweise von der Politik dann halt auch. Also ist im Fußball ja überall so. Es gibt da in Wien, ja, der Wiener Bürgermeister unterstützt den Verein, hat eine gewisse Nähe, aber natürlich dort durch diese Kriegsvergangenheit hat es nochmal eine ganz andere Heftigkeit halt da natürlich, ja, wenn du dann eine Nähe hast zu der Partei oder zu dem Politiker und so Sachen. Ja.
Nehmen die Gespaltenheit des Landes Bosniens, also eben dieses kroatisch-serbische und muslimische Teilschaften, die sind ja im Krieg halt extrem sichtbar geworden und ja, zwar jetzt nicht mehr so medienpräsent, aber anscheinend weiterhin nicht erledigt. Weil ich kann mir das jetzt schon einige Jahre her, vielleicht auch schon 10 oder mehr Jahre her, dass ich das letzte Mal in den Medien gelesen habe, dass Sarajevo eben überlegt, die Skipisten aufzuteilen in die Gruppierungen, die ich vorher aufgelistet habe, also kroatisch, serbisch und muslimische Anteil. Also so wie auch die Stadt, ich meine, ich kenne Sarajevo ein bisschen, ich war einmal ein paar Tage dort und habe jetzt schon diese Bezirksaufteilungen nicht ganz verstanden, aber mitbekommen. Aber das hat wirklich, das ist der serbische Teil, das ist der kroatische Teil, das ist der muslimische Teil. Und es ist für einen von dem anderen Teil immer schwierig, zum anderen zu gehen. Oder halt zumindest wurde es mir so vermittelt. Ich selbst als Tourist oder halt als Beobachter von ganz woanders her, bin halt überall fasziniert durchspaziert, von der Altstadt, Moscheenlandschaft bis hin zu den Einschusslöchern, die nur ausgeziegelt wurden und ja doch schon ein paar Jahre wieder her sind, aber halt trotzdem noch evident sind. Und also das Aufeinanderknallen von Kulturen, also und Zeitgeschichte, die in den Medien nicht mehr präsent ist, aber nicht vorbei ist. Stimmt das?
Ja, genau so ist es. Also ich finde, Sarajevo ist ja wirklich einer meiner Lieblingsstädte. Und genauso wie du es beschrieben hast, als ich das erste Mal vor 20 Jahren war, du hast so den osmanischen Teil noch mit der Bashashia und dem Markt und so und dann ganze Kaffeehauskultur und diese Geschichten. Und dann hast du sozusagen den Habsburger Teil mit, schaut aus wie in Graz oder in Leoben sozusagen von den Gebäuden, voll, und so Geschichten, ein bisschen Wien natürlich ein A, und dann hast du aber den ganzen jugoslawischen Teil, dann mit der Kriegsvergangenheit, dann auch noch mit den Einschusslöchern und das alles in einer relativ kleinen Stadt, auf relativ kleinen Raum, und dann hast du einen jüdischen Friedhof und das ist wahnsinnig faszinierend und spannend und ich sage, es ist wirklich eine super Stadt.
Also du warst schon öfters dort, also so.
Ja, ich war schon oft in Sarajevo. Ich habe einmal 3 Monate in Sarajevo gewohnt.
Du hast 3 Monate, also du kennst die Stadt wirklich. Also ich habe, weil du gerade 20 Jahre gesagt hast, bei mir sind es auch schon 19 Jahre her, dass ich dort war. Es war 2007. Also ja, also das ist bei mir schon echt auch so wie der graue Tag, ein bisschen vernebelt. Also die Erinnerung dran, aber ich war vom Stadtkern relativ begeistert.
Also. Ja, ist es auch. Also, aber es ist halt echt so. Und ich meine, Sarajevo, Wien, ja, ich meine, Bosnien, Österreich, das sind echt viele Verbindungen, auf die eine Seite wie die andere Seite. Wenn man da bei uns jetzt da beim Büro rausgeht, ja, 15. Bezirk, Richtung Innenstadt, hast du die Cevapcici-Läden, du hast die Burek-Sachen, du hast die Kaffee, das ist ja alles da und umgekehrt genauso in Wien, in Sarajevo hast du das Rathaus, das alte aus der K&K-Zeit, die Post und diese ganzen Sachen, das ist echt spannend. Ja. Gleichzeitig ist es halt kein EU-Land und durch diese Kriegsvergangenheit steckt das halt wirklich fest und das ist echt ziemlich festgefahren. Und keine Ahnung, niemand weiß, wie sich das weiterentwickelt.
Unaufgearbeitet, ja. Festgefahren. Ja, na, ich habe da eher ein paar Freunde, wo ich sage, also ich habe mir ist einmal das passiert, dass ich halt in Sarajevo war mit einem Freund und bin ein bisschen vorkommen wie nicht ohne meine Tochter, weil ein guter Freund von mir mit war, also mich nach Bosnien gebracht hat und bei dem Typen einfach diese Seite, diese Heimat, also eben Kroate zu sein, nicht in den muslimischen Teil zu können oder zu wollen. Das in Österreich habe ich das nicht gespürt bei ihm. Und dort war das plötzlich so evident und immer, das war für mich so, ich kenne die Seite an dir nicht, ich kenne dich so nicht, wer ist das? Also das war wirklich so ganz eine schräge Erkenntnis da beim ersten Mal mit zu sein. Also deswegen, ich bin da privat auch reingekommen in die Stadt oder halt auch wir haben gewohnt in einem Dorf kurz vor Sarajevo und da auch wirklich, also eben am Tisch zu sitzen mit seiner Oma, die selbst im Krieg die Stadt nie, also hat das Dorf, also die Siedlung daneben, neben der Stadt nie verlassen hat, also den ganzen Krieg durch, ne? Das ist so richtige Sture. Mir doch scheißegal, das sollen alle noch kommen. Und auch total also rassistisch, die Musulmanen und so, also wirklich so voll hart im Wording gewesen auch. Und dann siehst du halt eine Fensterscheibe mit einem Einschussloch bei ihrem Haus und ich frage, na, ist das noch vom Krieg? Und sie sagt, na, vor letzter Woche. Also was Toughness auch betrifft dort unten. Also das war für mich so orga. Oder ich weiß noch, es ging um einen Kaffee, mein Kroatisch ist recht begrenzt und beim Bosnischen hink ich dann noch.
Du bist der Burgenland-Kroate.
Ja, weißt du, ich bin so ein verreckter Burgenland-Kroate. Ich verstehe es relativ gut, also ich habe es verstanden, dass sie erzählt hat, wie es in der Früh immer einen Kaffee gibt, dass ich nur den türkischen Kaffee kriege, weil ich weiß, ich bin zwar aus Österreich und dort trinkt man anderen, aber was anders kriege ich bei ihr nicht. Also so wirklich so, die war halt wirklich so eine raffe Balkan-Oma, die und gleichzeitig hat sie so über den muslimischen Anteil oder die Nachbarschaft um sie herum total geschimpft und am Nachmittag kommen wir mal heim, Sonnenschein, sitzen draußen und es sitzen bei ihr am Tisch so 10 oder also vielleicht auch nur 5 oder 10 Burschen, die dort sitzen. Und die haben alle Oma, Barka zu ihr gesagt, also wie Oma. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wer das war, und so Freund, Verwandte, da sagt sie, na, die Musulmanen. Also es waren wirklich, ich habe eine volle idyllische Szene erlebt und wie die dann weg waren und gefragt haben, wer die Leute waren, was wieder voll, sowas, so dieses auch, dieses eindeutige Beschimpfen von und dagegen sein gegen die Moslems und gleichzeitig hat dann diese total freundliche Parkbank-Tischszene im Garten bei ihr zu erleben. Und da haben wir gedacht, okay, so schwarz-weiß ist das Ganze gar nicht. Was das, weil, ja, also es war für mich total soziologisch spannend zum Zuschauen, was da passiert. Also es ist zwar schon ein paar Jahre her. Aber.
Ich bin ja im Schnitt alle 2 Jahre mal in Bosnien, die, so wie halt oft auch, die Leute eben so im Alltag kommen ja auch gut miteinander aus. Es ist halt auch politisch durch diese Teilung so sozusagen zementiert, ja, dass das auch von der Politik oder von den Parteien dann immer so ein bisschen befeuert wird, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass es schwer vorstellbar ist, wie das als so ein gemeinsames Land mit den unterschiedlichen Gruppen in der Zukunft ausschauen kann. Ja, so. Und das ich freue mich immer, wenn ich nach Sarajevo komme, weil das sind echt, glaube ich, die freundlichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind in Bosnien. Sowohl in Banja Luka jetzt auch, als in Sarajevo oder in Mostar. Es ist halt einfach mit der Kriegsvergangenheit, der politischen Situation echt frustrierend.
Ja, aber gleichzeitig, es ist ja ein relativ cooles Straßenleben. Also es gibt ja halt auch die moderne oder aufgeschlossene Seite. Ich meine, ich weiß nicht, wie wir vorhin ein sehr heikles Thema angesprochen und die patriarchatischen Strukturen im ex-jugoslawischen Raum, wie würdest du da, also jetzt im Gesamten, jetzt nämlich auch Serbien, Kroatien und was da noch ist ja, wie ich gesagt, eher von noch stärker ausgeprägt als bei uns, oder ist das jetzt ein Klischee, dass ich da jetzt darüber stülpe?
Ja, also ich würde tendenziell sagen, es ist ein Klischee, aber, also was heißt
Aber? Ja, aber kommst du da aus, wie schnell?
Ja, komm ich mit Aber. Nein, aber. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, als wir waren vor 2 Jahren mit der Toni in Bosnien, ja, da haben wir so Lesungen und Ausstellungen gehabt, dann mit so einem Buchprojekt, und die Menschen, die Älteren im Alltag mit der Toni waren viel, viel umgänglicher und freundlicher als in Österreich. Ja, da war so ein Security Guard davor, so einer Kirche, der hat dann der Toni da so Kinderschokolade angeboten. Also wirklich vermittelt dir viel mehr das Gefühl, mit kleineren Kindern in einem Restaurant und so, ihr seid willkommen, ja, und wie man es so von Südamerika vielleicht also im Kopf hat, ja, aus dir so alle zusammen und da sind die Kinder und da und so. Und in Österreich, wenn ich mit der Toni da essen war, allein oder so, habe ich echt schon oft mal erlebt, so das Gefühl, irgendwelche älteren Leute, bitte, das Kind, wir wollen in Ruhe Mittag essen und so halt, ja, und da habe ich das Gefühl, also da war einfach der Umgang mit Kindern einfach viel, viel freundlicher und herzlicher, vor allem von älteren Menschen, auch Männer, älteren Männern, als ich es in Österreich gewohnt bin, ja. Auf der anderen Seite hat sie natürlich,
ich habe das eher schon ein bisschen auf höhere Ebene gemeint, also dass man dann wirklich so mit den Jobs, mit der Jobverteilung, mit dem Verdienst, hast du überhaupt Einblicke über sowas, weil man im Fußball ist ja auch eine sehr männerdominierte.
Ja, also das kann ich gar nicht so genau sagen, aber mein Eindruck ist schon, durch diese jugoslawische Vergangenheit, ja, also diese ja schon noch sozialistische Vergangenheit, ist dort so, dass Frauen, natürlich kümmern sich dort in der Vergangenheit auch in erster Linie Frauen um die Familie und um die Kindererziehung, ja, aber ich glaube, dass Frauen dort da arbeiten, ja, und einem Beruf nachgehen, ist wahrscheinlich, ich weiß es wirklich nicht, irgendwelche Zahlen oder jetzt ja, so soziologische Studien, aber glaube ich, ist weiter verbreiteter vielleicht gewesen als in Österreich, ja, dass Frauen und Männer sozusagen haben beide ihren Beruf und natürlich kümmert sich die Frauen wahrscheinlich ums Essen und um die Kindererziehung, okay. Aber so, das glaube ich schon. Jetzt, natürlich hat sich das Land da, aber da habe ich echt wenig Einblicke, aber verändert durch diese Aufteilung mit natürlich hat sich das Bosniakische, das Muslimische aus dem arabischen Raum, Einfluss aus der Türkei schon einmal verändert, ist es schon ein bisschen so konservativer in gewissen Phasen und Ecken worden und so, und das ist sicher ein Thema, ja.
Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht da in Bedrängnis gebracht, weil ja eigentlich deine Expertise doch da der Fußball ist, und jetzt haben wir aber da ein bisschen ausgeholt, weil wir ja vorher mit dem, sag ich mal,
Ja, meine Expertise Fußball. Ich muss sagen, mittlerweile merke ich, mich interessiert am Fußball, ich schaue mir ja schon immer die Spiele an, alles außer das Spiel mittlerweile, merke ich immer mehr.
Die Soziologie dahinter oder
ja,
wie das?
Ja, naja, das sind die Leute, das Stadion, wo das in was für ein Stadtviertel das ist, wer dort hingeht, die Geschichten, aber das Spiel ist mir so echt so, wie das ist mir echt fast wurscht.
Das ist so, wie man sagt, also ich schaue keinen Fußball, aber ich habe, also ich lese, ich wenn mich immer fragt, hast du WM geschaut, sage ich, nein, ich habe es nur gelesen. Also ich weiß, also mich interessiert auch alles drumherum, aber das Spiel selber geht sich nicht aus. Also das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, was jetzt das Gleiche ist, von dem du redest. Aber du bist ja natürlich in einer ganz anderen Tiefe, weil ich ja prinzipiell von mir behaupten würde, dass ich kein Fußballinteressierter bin. Aber ich bin halt Sportereignis, Großeventereignis. Also ich habe auch zeitlang in meiner Kunst Stadionbilder, also so Menschenmassenbilder gemacht. Und natürlich hat man da Fußballstadien und so. Oder auch so, das ist zwar schon sehr, sehr lange, habe ich so diese fliegenden Figuren, die so in Kirchenheiligenbildern immer vorkommen. Also die dann so Engel, so schweben, die habe ich mal als so Fußballer-Fotos aus den Zeitungen zusammenmontiert. Also die habe ich noch wirklich so richtig gemalt, also keine Collage gemacht. Da habe ich dann die Figuren einfach genommen und zusammengestellt. Also ich sage, das Phänomen Fußball würde mich ja interessieren, nur das Spiel selber geht sich einfach nicht aus. Ja, also auch diese Dynamik, dieses Freuden, ich meine, wir beide, du hast ja auch Ted Lasso geschaut, oder?
Ja, Ted Lasso, ja, das hab ich gern geschaut.
Man muss schon sagen, es ist eine Serie über Fußball, wo wirklich so wenig wie möglich Fußball vorkommt eigentlich, sondern da geht es ja nur um diese Emotionen, Intrigen und was auch immer dahinter und daneben und
ja, und oder das ist die Teamgeschichte, der Coach, dann, also das finde ich echt so spannend. Also wie du so eine Gruppe an Menschen irgendwie dazu bringst, dass sie dann einmal einen Fehler machen. Das finde ich also spannend, ja, dass im Sport, du machst irgendwie einen Fehler, der Tor macht einen Fehler und dann du musst irgendwie weitermachen, ja, und es geht dann irgendwie weiter am nächsten Samstag halt wieder und diese ganzen Geschichten finde ich schon spannend. Und ich bin jetzt in Sarajevo, schauen wir uns das Derby ja an, sprich die beiden großen Clubs aus Sarajevo, Željo, ja, den könnte den Österreicherinnen auch was sagen, weil das ist der Club von Ibiza Osim, sagt dir vielleicht sogar was, Ibiza Osim?
Ah nein,
so, sorry. Ibiza Osim war bosnischer Fußballspieler und Trainer und war in den 90ern bei Sturm Graz Trainer und hat Sturm zum ersten Mal zum Meistertitel geführt, eine Legende mittlerweile in Österreich. Und der zweite Club ist FK Sarajevo und die spielen gegeneinander und das ist ein relativ cooles Match und auf das bin ich schon gespannt, wie das wird. Ja. Und da bin ich 5 Tage weg, was ich echt selten der Fall ist, seit die Toni auf der Welt ist, also 5 Tage weg bin.
Und das ist das längste Stück an Tagen, dass du weg bist.
Ja, ich glaube einmal so schon. Ja. Also die Anja war schon mal mit der Toni, aber ihrer Mutter. Die fahrt nämlich zu Ostern mit der Toni zu ihrer Mutter und die kommen dann von Sarajevo nach Deutschland und dann sind wir eine Woche noch in Deutschland. Aber so lang, sonst 5 Tage. Ja, und ich merke dann schon, wenn wir so telefonieren, ich meine, du hast ja auch mal gesagt, wenn du willst nicht mehr so lang weg auf Residences oder so.
Ja. Ich habe es zwei so Symposien oder Residences probiert. Das war, glaube ich, im ersten Jahr und einmal 2 Wochen und einmal 10 Tage und die 10 Tage hätten auch 14 sein sollen und da habe ich dann schon abgebrochen, dass ich gemerkt habe, ich will keine Fotos von meiner Freundin kriegen, ich möchte keine Videos kriegen, nämlich dort, wo ich nicht dabei bin von unserem Kind. Und da habe ich das ziemlich abgedreht. Wo wir jetzt wegkommen, ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Also ich habe jetzt dann, glaube ich, im Mai, Anfang Mai ist eine Ausstellung in Passau. Mhm. Und da wie halt, was ich dann, ist halt Frau und Kind dann auch dabei. Und
das finde ich echt das Schöne am Selbstständigsein, deshalb, ja, wenn sie das irgendwie ausgeht, so sie das Arbeitsleben einzurichten, finde ich das wirklich für mich zumindest am besten, dass ich sagen kann, jetzt wenn wir zum Beispiel da jetzt fertig sind, kann ich noch in der Wohnung ein paar Sachen erledigen und dann holt die Anne die Toni vom Kindergarten ab und wenn ich mit meiner Sache fertig bin, gehen wir gemeinsam ins Technische Museum um 4 oder so und dass ich da nicht um so 9-to-5 oder noch länger bis 7 und so, dass ich echt, oder jetzt gerade momentan, ja, die Toni steht relativ früh auf, so um 6:30 teilweise, ja, und sie geht aber erst kurz vor 9, dann wirklich will sie erst in den Kindergarten, ja. Und sie würde dann immer UNO spielen momentan in der Früh, ja. Ein bisschen frühstücken, aber dann spielen wir teilweise eine Stunde oder zumindest, keine Ahnung,
spielt sie alleine schon oder?
Sie spielt schon, also mit sich selber allein,
meinst du? Nein, schon spielt sie alleine oder setzt sie sich zu einem von euch dazu?
Nein, sie spielt voll allein. Also sie ist wirklich, sie spielt gleich gut oder schlecht sozusagen wie wir mittlerweile, ja. Echt. Sie schaut sich an, also wir spielen mit offenen Karten, ja, das dann schaut sie schon, bevor sie was spielt, aha, was hat der Papa oder die Mama für
Karten? Ihr spielt mit offenen Karten, das ist auch so eine Kindervariante davon, oder?
Ja,
es gibt schon so viel
verschiedene. Nein, es ist das normale UNO, ja, aber offene Karten im Sinne von, du legst die Karten hin und kann sie jeder sehen. Also das.
Ich habe schon verstanden.
Ja, so, ja, dann schaut sie, aha, wenn sie jetzt zum Beispiel die gelbe 8 spielt, ja, und ich habe einen grünen 8er, dann weiß sie natürlich, schaut sie so. Und momentan sagt sie, ja, sie will UNO spielen und ich finde, ich sitze dann da mit der Anja und der Toni und trinken einen Kaffee, es ist, keine Ahnung, 8 und ich weiß, ich spüre jetzt mit ihr eine halbe Stunde UNO, ich habe keinen Stress, vor 9 mache ich mir nichts aus, keine Termine und dann merke ich echt so richtig, was das für, ja, Privileg ist oder wie angenehm, wie das ist, die Zeit das zu haben. Das
stimmt, ja, auf jeden Fall, ja. Also bei uns der Frühaufsteher, da bin ich. Also ich freue mich, wenn die Rosi dann so um 7 oder 7:30, heute sind es um 8 erst gekommen, wenn ich da mein Kind kurz für mich alleine habe, das Kuscheln, das brauche ich, weil die Katrin dort gern nachlümmeln, was total okay ist. Ja, halt link bleiben und das ist auch, was das ist, da ist auch Teil der Arbeitsteilung, sie ist eher die in der Früh liegt und ich bin eher der am Abend liegt, also halt nichts mehr kann und da sehe ich kein Problem, das zu drehen, dass ich in der Früh dann mit der Kleinen bin. Erstens mal brauche ich es wirklich, also diese weil dann kommt sie in der Früh rüber und das ist dann wirklich Kuscheln und Knuddeln und da hat man wirklich, es ist nicht lang, aber diese 5 bis 10 Minuten, so Oxytocin, Vorschlaghammer mitten in, also in den ganzen Körper, das glaube ich, das ist so etwas, das ich nicht missen möchte und auch nicht irgendwie jetzt tauscht. Das lässt mich echt nicht ins Atelier fahren in ganz, ganz frühen Zeiten, weil ich sage, okay, das wird eh aufhören irgendwann einmal, dann kann ich noch immer arbeiten, so viel, dass ich will, aber das habe ich jetzt wirklich so als Entscheidung, weil es ja oft um den Arbeitsalltag geht, die Einteilung. Mhm. Weil am gescheitsten wäre, ich bin total früh auf, gehe es könnte schon um 7 im Atelier sein, aber nein, ich warte bis 8, nur damit ich das Kuscheln noch kriegen kann.
Das tut mir jetzt fast ein bisschen weh, wenn ich das höre, merke ich selber und beneide die, weil die Toni ist momentan bei uns gerade so, dass sie hauptsächlich mit der Mama kuscheln will und also heute zum Beispiel, als sie da so Ohrenweh gehabt hat und dann bin ich dann zu ihr hin und gesagt, Toni, hören wir noch was gemeinsam und dann ist sie so richtig, Papa, ich will dich jetzt nicht sehen, also so sagt sie nicht, ich will nicht sehen, aber nein, aus dem Blick und so richtig, sie will dann nicht, dass ich bei ihr bin, sondern
die Papa wegphase, eine Papa wegphase, ja.
Und dann bin ich heute hart, so gesessen, eigentlich mitten in der Nacht auf der Couch. Und war so irgendwie, hat sich echt beschissen angefühlt. Und da beneide ich die und tut echt ein bisschen weh, wenn er sagt, du kannst da mit der Rosi kuscheln. Ich meine, ich kuschel schon mit der Toni, aber sie hat dann echt so manches Mal so, und er sagt ja so, kein Gerede.
Sie ist streng mit euch.
Ja, sie ist wirklich.
Na, aber das ist Kuscheln, ich glaube, das ist die, ich weiß nicht, also auch die Rosi mag ja das Gruppenkuscheln, also wenn man dann zu dritt dann so das so Kuscheln im Stehen, weil das kannst du ja im Liegen ja nicht wirklich, also aufeinander dann so knuddeln. Aber das dürfte halt der Typ sein auch und das ist ihr halt sehr wichtig auch. Also ich meine, ich kenne die Papa weg oder Papa nicht Papa, ich meine, da war's noch jünger. Aber ich habe da meine emotionalen Hiebe gekriegt. Also so, ich kann mich an Weihnachtsfeiern erinnern, wo es alle am Abend nur die nicht als Papa. Das ist dann schon, das ist so das Härteste. Aber gleichzeitig halt natürlich kannst du nichts davon persönlich nehmen. Trotzdem tut es ein bisschen kratzen.
Ja, es tut schon weh.
Es tut weh. Und jetzt kriege ich dafür da relativ viel Retour. Sie ist auch Friedensstifterin, wenn wir miteinander streiten, dann geht es so dazwischen, beruhigt und so. Nicht streiten. Aha. Ja, sie ist total da echt so ein bisschen so harmoniebedürftig.
Aber wie geht es denn damit um? Weil wenn du sagst, also wir streiten ja auch immer wieder mal, ja, und die Toni dann auch, die kriegt das natürlich mit. Sie sagt dann, so wie du es gesagt hast, nicht streiten, sagt ja, so sagt sie es dann nicht, aber sie kommuniziert schon, hey, da jetzt streiten, dass sie das nicht taugt. Und wir sagen dann zu ihr, du Toni, Mama und Papa, die da was zu besprechen, ist jetzt auch nicht immer so alles super harmonisch und es hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Ja, so, dass das klar ist, dass das nichts mit dir zu tun hat und wir halt jetzt einfach was ausfechten. Wie macht ihr das?
Ja, also die Katrin ist dann immer schneller mit dem, das hat nichts mit dir zu tun. Ich denke mir schon immer öfters, ich glaube, das war sie eh, dass das wir sind und nicht sie. Aber also man, jetzt mit 4,5 sind sie ja doch schon recht conscious.
Wie schaut es aus mit dem Wetter? Ist es besser geworden? Ist es noch immer irgendwie alles ein bisschen?
Nein, ich glaube, der Wintereinbruch bleibt uns jetzt ein Stickerl. Ich meine, ich schaue mir nur begrenzt in den Wetterbericht, weil Nachrichten sind schon schlimm genug.
Ich hoffe, es wird zu Ostern besser. Wir hören uns ja erst wieder oder die nächste Folge in 2 Wochen lassen wir ausfallen, weil ich bin zuerst in Bosnien, dann in Deutschland, du bist da zu Ostern irgendwo unterwegs. Das heißt, es geht sich diesmal gar nicht aus.
Wir haben es jetzt in einem Jahr wirklich geschafft, unseren 2-Wochen-Zyklus aufrechtzuerhalten. Und jetzt schwänzen wir die erste Folge, mehr oder weniger.
Der Osterhase sozusagen wird verlängert.
Osterhase.
Toni hat heute auch gesagt in der Frühjahrssitzung, der Osterhase hat gesagt, der ist ja sicher schon früh aufgestanden heute, weil er hat ja viel zu tun. Er hat ja viel zu tun, der Osterhase. Bis zum nächsten Mal. Florian, mach's gut.
Ja, los muss gut sein.
Vater Kater.